Das Gute ist, wenn man predigen darf, darf man die Maske abziehen, so mindestens für die nächste halbe Stunde, so dass ihr mich auch versteht. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen, auch zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst, wie von der Miri schon angekündigt, ein spezieller Gottesdienst. Wir möchten euch über neue Dinge auch in der Gemeinde informieren, über die Finanzen. Schön, dass ihr alle da seid. Und wer das Gemeindeprogramm studiert hat, der wird ja wissen, dass wir im Moment uns Gedanken machen über Gemeinde, der Lieblingsgedanke von Gott, und um Veränderung. Und die zweite Part, wo wir da so haben, heißt eigentlich, sei bereit. Und heute geht es um das Thema sinnvoll leben. Und wir werden die nächsten Predigten über den ersten Brief aus dem Thessalonicher Brief miteinander anschauen. Und da möchten wir mit euch ein paar Gedanken teilen. Ich finde es ein spannendes Thema. Und gerade in der aktuellen Zeit ist das ja auch wichtig. Sei bereit. Und bevor ich jetzt diese Bibelstelle auch aus dem 1. Thessalonicher, die ersten 10 Verse lese, möchte ich ein bisschen in den Hintergrund gehen. Weil viele von uns fragen ja, was bringt die Zukunft? Wir leben ja in einer spannenden Zeit. Vieles ist nicht mehr so wie vielleicht vor einem gut einem Jahr, sondern es hat sich vieles verändert. Wir machen anders Gottesdienst, ihr kommt maskiert in Gottesdienst, obwohl ihr keine Bank überfällt. Wir machen ganz Dinge anders, wir müssen Abstände einhalten und viele Dinge mehr. Wir können Gemeinde nicht so praktizieren, wie wir das eigentlich uns wünschen und vorstellen. Und dann ist eine berechtigte Frage, was bringt die Zukunft? Wie können auch wir als Christen unsere Zukunft gestalten? Sind wir bereit für die Zukunft, von der wir ja fast keine Ahnung haben? Und der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonik schreibt, gibt uns da einige Antworten. Weil die Gemeinde hatte viele Fragen bezüglich der Zukunft. Und eine brennende Frage haben sie auch, und ich hoffe, die haben wir auch. Wann kommt Jesus wieder? Das war so das Anliegen von der Gemeinde. Bevor ich jetzt, wie gesagt, die Bibelstelle mit euch lese, möchte ich einen kurzen Abriss geben, dass wir wissen, wo wir stehen, wo der Thessalonicher Brief geschrieben worden sind. Und damit wir die Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen, möchte ich kurz eine Zusammenfassung machen. Wir wissen, der paar Apostel wurden, als der Apostel Paulus in die Gemeinde nach Thessalonik kam, war er auf Missionsreise. Und wer die Bibel gut kennt, weiß, das ist die zweite Missionsreise, wo Paulus unterwegs war. Und einer unter uns müsste eigentlich wissen, mit wem er unterwegs war, nämlich er war mit dem Silas unterwegs. Also nicht mit unserem, sondern da gab es auch schon Silas, die ein paar hundert Jahre vorher gelebt hat. Und die waren in der Provinz Asien. Und dort wollte der Paulus auch mit Silas bleiben und Gemeinden gründen und das Evangelium verkündigen. Und dann hat ja der Apostel Paulus eine Vision in der Nacht, wo ein Mann aus Mazedonien ihn zu ihm herüberruft, dass er nach Mazedonien kommen soll. Und Paulus wusste, das ist der Weg, den Gott für uns hat. Und so blieb Paulus nicht in Asien, sondern er kam nach Europa, nach Mazedonien. Und mit dieser Reise nach Europa kam zum ersten Mal ein Missionar nach Europa. Und die, wo gut sich in der Bibel auskennen, die wissen, wie die erste Christin hieß, die in Europa sich bekehrt hat zu Jesus. Das war nämlich die Lydia. Und sie kam dort nach Philippi. Das war eine Geschäftsfrau. Waren sie Gäste und haben ihr das Evangelium verkündigt. Und Paulus hat sie erklärt und sie hat sich dann auch bekehrt. Und dann gab es da noch eine spezielle Frau, die hatte einen sogenannten Wahrsagergeist. Und irgendwann hat es der Paulus und die Silas nicht mehr ausgehalten und haben gesagt, so, jetzt ist Schluss, die rennt uns hinterher und stört uns im Gottesdienst, was wir Pastoren auch nicht so gern mögen, wenn man uns stört im Gottesdienst, und haben sie diesen Geist einfach ausgetrieben. Die Folge war, wie kaum anders zu erwarten, sie wurden geschlagen, sie wurden gefoltert und sie kamen ins Gefängnis. Und das möchte ich euch da mal in diesen Gedanken euch mit hinein. Was würden wir denken, wenn wir wissen, wir sind genau an dem Platz, wo Gott uns haben wollte? Menschen bekehren sich, Menschen werden befreit von unsauberen Geistern und dafür werde ich geschlagen und lande sogar noch im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob wir dann nicht auch ins Grübeln gekommen wären und habe ich den Mazedonier richtig gesehen? War das ein Traum von Gott? Wollte mich der Feind in die Irre führen oder was auch immer? Und das gefällt mir jetzt an Paulus und an Silas. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Und nicht nur gebetet, sondern vielleicht war der Silas auch wie unser Silas ein Lobpreiser. Jedenfalls haben sie entschlossen, am Mitternacht machen wir eine Lobpreissession. Aber ohne Gitarre, ohne Keyboard, ohne Anlage. Und dann passiert Folgendes. Die Erde fängt an zu beben. Die Gefängnistüren gehen auf. Die Fesseln werden befreit. Und die Folge davon war, Paulus und Silas, wenn ihr die Geschichte weiterverfolgt, kommen frei. Und das Bild hat zu mir gesprochen. Was passiert, wenn wir miteinander beten? Was passiert, wenn wir miteinander am Sonntagmorgen Lobpreis miteinander haben? Wenn wir Gott miteinander erbeten? Ich habe so den Eindruck, als Gott möchte uns da den Finger drauflegen, wenn man Gott anbetet, wenn man ihn lobt, ehrt und preist, dann gehen Gefängnisse auf, die wir manchmal in unserem Kopf, in unserem Herzen, in unseren Gedanken haben. Und Menschen, die gebunden sind, werden frei. Also Lobpreis im Gottesdienst ist jetzt nicht eine fromme Übung, sondern das hat eine geistliche Wirkung. Und das Bild hat wieder ganz neu zu mir gesprochen. Genau. Und von sie sind dann weitergereist und kamen nach Mazedonien, nach Thessaloniki, und das ist die Hauptstadt von Mazedonien. Das war eine wichtige Hafenstadt in der damaligen Zeit, das ist im heutigen Griechenland und die Stadt heißt heute Thessaloniki, vielleicht kennt es noch jemand. Ihr könnt es alles nachlesen in Apostelgeschichte im Kapitel 17, die ersten 10 Verse. Und wenn Paulus in der Stadt war, hat er immer Folgendes gemacht. Er ging in die Synagoge und hat dort gepredigt. Und weil dort auch in dieser Stadt viele Juden gelebt haben, wusste er, ich kann ihnen Jesus erklären. Ich kann über Jesus reden. Und dann ist Folgendes passiert, dass viele Menschen gläubig wurden in Thessalonich, im heutigen Thessaloniki, und sind nachgefolgt. Was dann wieder passiert ist, wenn Menschen Erlebnisse mit Gott machen, dann werden andere eifersüchtig. Und die Juden in der Stadt waren eifersüchtig auf die neue Gemeinde, weil Paulus ja gleich eine Gemeinde gegründet hat. Und die Folge war, Paulus und Silas wurden aus der Stadt vertrieben. Sie sind weitergezogen. Und jetzt war es ja so, Paulus wusste, die Gemeinde ist ganz jung. Die muss man eigentlich betreuen. Die kann man nicht alleine lassen. Und er war so mit der Gemeinde verbunden, deshalb hat er einen weiteren Gottesmann hingeschickt, nämlich den Timotheus, nach dem sind ja auch Briefe benannt in der Bibel, um zu wissen, wie es der Gemeinde geht. Und dann kam der Timotheus zurück zu Paulus und sagt, hey, die Gemeinde entwickelt sich super. Wilfried, wie wäre das, wenn wir eine Gemeinde gründen und du gehst nach einer Woche und man berichtet dir, die Gemeinde entwickelt sich super. Da wird dein Herz aufgehen. Und uns das auch hoffentlich. Aber Timotheus berichtet dann dem Paulus auch, die Gemeinde hat wirklich viele Fragen, die sollten wir ihnen erklären und beantworten. Die Gemeinde wollte wissen, was passiert in der Zukunft? Und vor allen Dingen hatten sie eine brennende Frage auf ihren Herzen, wann kommt Jesus wieder? Wann kommt der Herr? Und deshalb hat sich der Paulus entschlossen, er schreibt einen Brief zusammen mit seinen Brüdern und das möchten wir jetzt miteinander lesen. Kannst du die Folie weiterklicken, bitte? Ja, steht in 1. Thessalonicher in den Versen 1 bis 10. Das wird uns jetzt die nächsten Sonntage, wird es uns begleiten, die Briefe. Und ich lese nach der Neuen Leben-Übersetzung. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. An euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Kannst du weiterklicken, bitte? Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Kannst du wieder weiterklicken? Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah dies nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Kannst du weiterklicken? Auf diese Weise wurde dir für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, so erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Genau. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt und dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Mal so weit das Wort Gottes. Paulus schreibt da viel Gutes und viel Spannendes. Und hier gibt uns Paulus nochmal so einen ganz kurzen Abriss, was denn damals passiert ist und zeigt auch die Freude, die er über die Gemeinde gehabt hat. Die haben das Evangelium angenommen, sind echte Christen geworden. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Vielleicht braucht unser Land ja auch mehr Bekehrungen, dass sich die Gesellschaft verändert. Und was dieser Brief auch beantwortet, wie man Christ wird und wer sich Christ nennen darf. Ist die Frage, wer ist überhaupt ein Christ? Wir wissen, in der Gesellschaft hat man so ein paar falsche Vorstellungen, wer ein Christ ist. Vielleicht denken die einen, das sind die komischen Leute, die sonntagmorgens in den Gottesdienst gehen und sich so auch ein bisschen seltsam verhalten. Wie wird man Christ? Wir leben ja eigentlich in einem christlichen Land, zumindest dem Namen nach. Und viele meinen, weil ich hier geboren bin, bin ich automatisch Christ. Oder weil man zu einer Landeskirche gehört, ist man Christ. Oder weil ich die Kirchensteuer zahle, bin ich Christ. Oder weil ich gute Werke tue. Aber Paulus schreibt hier ganz eindeutig, wir sind nur durch das Evangelium Christen. Als er in Thessalonich war, hat er keine moralischen Werte gepredigt. Er hat auch nicht über Liebe gepredigt, sondern hat ihnen die gute Botschaft gebracht. Wir lesen das nochmal in Vers 5, kannst du mal bitte anklicken. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zu Liebe so unter euch gelebt haben. Also Paulus hat ihn ins Evangelium gebracht. Und es ist so, wenn ich das Evangelium nicht kenne oder nicht verstehe, ist es unmöglich, dass ich Christ werden kann. Und Evangelium bedeutet ganz einfach gute Nachricht. Aber was ist jetzt die gute Nachricht? Gott hat uns Menschen ja geschaffen, um uns zu lieben. Er sehnt sich danach. Er wünscht dich nicht mehr, als dass wir seine Liebe erfahren und dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und dass wir darüber hinaus den Sinn des Lebens entdecken. Wir wissen, Menschen ignorieren das, nehmen das Angebot von Gott nicht an, gehen eigene Wege. Und suchen dann den Sinn des Lebens in anderen Dingen. Aber eigentlich muss man einsehen, so gibt es keinen Lebenssinn, wenn man ohne Gott lebt. Und wenn wir ohne Gott leben und wenn wir keinen Lebenssinn haben, haben wir auch keine bleibende Zufriedenheit. Warum ist das so? Weil wir in uns eine Leere haben, weil wir von Gott getrennt sind. Weil wir Sünder sind und Sünde trennt uns vor Gott. Ich weiß, das Wort Sünde ist kein modernes Wort, das hören wir auch nicht ganz so gern. Aber Sünde meint eigentlich Zielverfehlung. Ich habe mein Ziel verfehlt. Das meint Sünde. Denn wir haben das Ziel, das Gott für uns hat, verfehlt ohne Christus. Unser Ziel ist, in Beziehung mit ihm zu leben und nicht ohne ihn. Und darüber hinaus dürfen wir dann auch noch den Sinn des Lebens entdecken. Und weil Gott weiß, dass wir in einem Dilemma stecken, weil wir in einem Konflikt stecken, gab er uns seinen Sohn Jesus Christus, der an unserer Stelle die Wirkung der Sünde getragen hat, auf sich genommen hat. Er hat den Tod auf sich genommen, den wir eigentlich verdient hätten. Und dadurch, mit dem Erlösungswerk von Christus, werden wir versöhnt mit Gott. Können Vergebung empfangen, können in Beziehung mit ihm leben. Und dadurch bekommt man ein erfülltes und auch ein ewiges Leben. Wir sind vom verlorenen Zustand gerettet. Durch den Glauben an Jesus und die Annahme vom Evangelium erfahren wir die Vergebung die Versöhnung mit Gott und das ewige Leben. Aber Paulus schreibt in diesem Abschnitt nicht nur, dass er ihnen das Evangelium gebracht hat, sondern er schreibt in Vers 6, ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn, so habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Das Evangelium nur hören verändert noch gar nichts. Sondern wir wollen es annehmen und darauf reagieren. Die Thessalonicher haben das gemacht und dadurch sind sie echte Christi geworden. Und wie wir es im Brief auch gelesen haben und noch weiterhin lesen werden, ihr Leben hat sich deshalb grundsätzlich verändert. Und sie hatten Einfluss weit über ihre Gemeindegrenzen hinaus. Überall hat man von ihrem Glauben gesprochen. Dann habe ich mir automatisch die Frage gestellt, was sagen denn die Menschen über uns als Gemeinde? Sprechen die Menschen draußen von unserem Glauben, den wir haben? Oder sprechen sie, das sind Menschen, die kommen eigentlich zu spät zum Gottesdienst? Oder die reden immer nur negativ, obwohl sie die Hoffnung der Herrlichkeit in sich haben? Die Frage kann jetzt jeder für sich selber beantworten, aber da habe ich mir schon gefragt, reden die Menschen, die draußen sind, nicht zur Gemeinde gehören, reden die über unseren Glauben? Teilen wir unseren Glauben in unserer Gesellschaft? Spannende Frage. Und die Frage, die sich da auch in diesem Text stellt, ist natürlich die, was heißt das Evangelium annehmen? Was geschieht denn überhaupt? Kannst du weiterklicken bitte. In Versen 9 und 10, den werde ich nochmal anklicken. Sie berichten ganz von selbst, also wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Und zwei Dinge, markante Dinge werden hier groß. Zwei Auswirkungen dieses Evangeliums im Leben von den Menschen in Thessalonich, die zur Gemeinde gehört haben, gemacht hat. Hier lesen wir, sie haben sich abgewendet von Götzen. Frage, haben Sie die Götzen angebetet? Woran denken wir, wenn wir das Wort Götze hören? Nicht an den Mario, nicht an den Fußballer. Denken wir denn an ein heidnisches Volk, das irgendwo im Dschungel lebt? Oder an goldene Statuen und diamantene Statuen, wo Menschen anbeten, so wie das goldene Kalb in der Bibel? Aber was sind Götzen denn wirklich? Wir wissen, Thessalonich, das ist in Mazedonien oder ist im heutigen Griechenland. Wir wissen, die Griechen waren sehr gebildet, das war eine gute Kultur. Die waren bewandert in Philosophie, die waren stolz auf ihren Stand, die waren stolz auf ihr Wissen, auf ihr Denken. Und diese Dinge können doch auch zum Götze werden, wenn man sich darauf einlässt. Und wie ist es heute? Wenn ich euch fragen würde, habt ihr Götzen, würdet ihr sagen, naja, Thomas, ich bin schon gefühlte 100 Jahre hier in der Gemeinde, warum sollte ich noch einen Götze in meinem Leben haben? Jemand hat so definiert, was in deinem Leben über oder vor Gott steht, wird zu einem Götzen. Warum? Weil es uns beherrschen wird. Es bestimmt unser Leben. Viele Menschen in unserer Gesellschaft leben für ihre Karriere. Für dieses Ziel geben sie alles. Andere leben für eine Beziehung. Andere für ihre Freizeit, zum Beispiel für den Fußball. Viele leben für Geld und andere nur für sich selber. Und wenn man das so hinterfragt, ist das alles verkehrt? Natürlich nicht. Aber wenn es den Platz einnimmt, den eigentlich Gott haben sollte, der Gott gehören würde, wird es zu einem Götzen. Denn was erhoffen sich Menschen von diesen Götzen? Sie versuchen damit, die Leere in ihrem Innern zu füllen und dass es dem Leben einen Sinn gibt. Deshalb macht man sich Götzen. Zwei kurze Beispiele, wie das sich auch bei uns in der Gesellschaft vielleicht darstellen kann. Ich weiß, in der Gemeinde darf man das nicht fragen, wer kennt sich in Märchen aus? Aber das Aschenputtel kennt, glaube ich, jeder. Und da gibt es so ein Phänomen, gerade unter jungen Frauen, das ist das sogenannte Cinderella-Komplex. Mal kurz umschrieben, da gibt es natürlich noch viel mehr Facetten von diesem Cinderella-Komplex. Ich möchte es ein bisschen vereinfachen. Diese jungen Frauen warten auf den rettenden Prinzen. Und wenn dieser denn wirklich käme, würde er sie aus allem Elend, aus ihrer misslichen Lage herausholen und er würde sie in das ewige Glück entführen. Das wird dann noch in den rosa-roten Pilcherfilmen und wie die alle heißen mögen, ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, weil das nicht mein Genre ist, wird es ja noch verstärkt. Wir können darüber jetzt heute Morgen lächeln und vielleicht sogar darüber schmunzeln. Aber viele Frauen leben für einen solchen Prinzen. Ich wünsche uns Ehemännern alle, dass wir der Prinz für unsere Frauen sind. Das wünsche ich uns von Herzen. Aber nicht im Sinne vom Cinderella-Komplex, sondern weil wir sie wertschätzen, weil wir sie ehren und achten und weil sie unsere Prinzessinnen sind. Aber viele Frauen leben jetzt für unseren Prinzen, dass der sich eines Tages in ihrem Leben auftaucht. Und dann wäre alles wunderbar. Ich kann euch sagen, das ist ein Märchen. Und da, wenn jetzt die Männer denken, jetzt kann ich aufatmen. Männer haben keinen Cinderella-Komplex. In der Regel. Aber sie leiden am die Schöne und das Biest-Syndrom. Oder, wer es noch deftiger mag, oder an dem Froschkönig-Syndrom. Ich sehe schon, ihr kennt die Geschichten alle. Das sind vielleicht Männer, die Minderwerte haben, deren Selbstwert im Keller ist, die sich vielleicht hässlich finden, äußerlich und innerlich, die sich als Versager fühlen. Das würden die nie zugeben. Weil sie nach außen hin den Coolen spielen, den Vollchecker, der alles im Griff hat. Und trotzdem hofft man, dass irgendwann im Leben der Moment kommt und diese Schönheit ins Leben hineinkommt und man in einen Prinzen verwandelt wird. Und dann wäre die Leere im Innern des Menschen gefüllt. Auch das ist ein Märchen. Aber wir sehen in all diesen Bildern, und ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, da muss man nicht nur rausgehen in die Gesellschaft, das trifft auch Menschen, die in die Gemeinde gehen. Aber es zeigt doch, dass der Mensch auf der Suche ist, den aus der Sinnlosigkeit herausrettet. Götzen sind doch eigentlich nichts anderes, als unsere eigenen Rettungsversuche, aus der Leere des Lebens zu kommen. Wenn wir aber das Evangelium von Jesus annehmen, dann bedeutet es doch schlussendlich, dass wir uns von dem Versuch, uns selber zu retten, den eigenen Rettungsversuchen abwenden und wir uns Gott zuwenden. Der Glaube an Jesus darf uns davon abhalten, dass unser Leben mit Dingen gefüllt wird, die keinen Sinn ergeben und uns nicht retten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Fußball liebe. Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich gern Kaffee trinke. Und das sind alles schöne Dinge. Ich liebe ein gutes Fußballspiel zu gucken. Aber das gibt keine Lebenserfüllung. Gott hat mein Leben verändert, hat meinem Leben Sinn und Halt gegeben. Das ist das Erste, was wir von der Gemeinde Thessalonich lernen können. Sie haben sich von den Götzen abgewendet. Und das Zweite, was sie gemacht haben, nochmal die Verse 9 bis 10, kannst du weiterklicken. Da steht in dem letzten Teil vom 9. Vers, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie er die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Paulus schreibt hier, als die Menschen in Thessalonich Christen geworden sind, haben sie nicht mehr nur für sich selber gelebt, sondern sie haben Gott gedient. Und sie haben auf die Wiederkehr Jesu gewartet. Das war plötzlich ihr Lebensinhalt. Was ist unser Lebensinhalt? Was dominiert dein Leben? Was dominiert mein Leben? Und wem du dienst, der sagt, das sagt aus, wer das Sagen in deinem Leben hat. Es geht darum, dass es von uns nicht heißt, dass wir weder Gott noch der Gemeinde dienen. Aber Gott, Gemeinde, Kirche kann man nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Das haben die Thessalonicher gemacht, sie haben Gott gedient. Das darf unser Lebensinhalt sein. Und dann die Frage heute Morgen, warten wir auf die Wiederkunft Jesu? Also, wer das Glaubensbekenntnis von der Gemeinde Gottes kennt, auswendig gelernt hat, bei der Gemeindeaufnahme gehört hat, der weiß das, wir warten auf Jesus. Das ist so die Naherwartung Christus. Aber das darf doch auch einen Impact auf unser Leben haben. Erwarten wir das noch, dass Jesus wiederkommt? Oder denken wir, ja gut, das ist jetzt 2000 Jahre vorbei, es können vielleicht nochmal 2000 Jahre gehen. Keiner weiß von uns, wenn er tatsächlich wiederkommt. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir diese Naherwartung von Christus in uns haben. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber das darf unsere Haltung sein, dass wir warten, dass Jesus wiederkommt. Denn Jesus wird auf die Erde kommen. Und Gott möchte, dass wir für ihn leben. Und wenn du dich Christ nennst und weder Gott noch der Gemeinde noch der Kirche dienst und nicht auf die Wiederkunft Jesu wartest, dann darfst du dich eigentlich oder solltest du dich nicht Christ nennen. Darf ich es mal so formulieren? Steile Aussage, ich weiß, aber ich möchte euch heute Morgen ein bisschen herausfordern. Stellt euch folgende Situation vor. Wer wandert von euch gern? Ganz viele. Folgende Situation, ihr wandert sogar über einen Gletscher. Und dann passiert Folgendes, ihr fallt in eine Gletscherspalte hinein. Kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Und du kannst nicht mehr rausklettern. Du kommst nicht mehr aus der Situation heraus. Und das spiegelt gleich so ein bisschen die Situation wieder von Menschen, von uns Menschen. Wir sind von Gott getrennt und können uns eigentlich nicht selber retten. Und dann stellt es weiter vor, da kommt ein Retter und wirft dir ein Rettungsseil zu, das dich retten kann. Aber du ergreifst das Seil nicht. Und deshalb gehst du verloren. Das ist doch tragisch. Beschreib die Situation von Menschen, die Gott nicht annehmen. Gott wirft uns ein Rettungsseil zu. Und wenn wir das ergreifen, dann sind wir gerettet. Wenn du das Evangelium angenommen hast und dieses Seil nimmst und an Jesus glaubst, hast du ewiges Leben. Und die Gemeinde in Thessaloniki, in Thessalonik hat es gemacht. Und die Frage heute Morgen ist doch, ergreifen wir das Rettungsseil von Christus? Oder hat es uns Gott hingeworfen und wir haben es außer Acht gelassen? Ist doch die entscheidende Frage, haben wir Jesus in unser Leben aufgenommen? Dienen wir Gott und der Gemeinde und warten wir, dass Jesus wiederkommt? Wenn dem nicht so ist oder nicht mehr so wäre, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Ihr dürft mit mir, ja, ich stehe schon, ihr dürft aufstehen. Jetzt hätte ich fast gesagt, ihr dürft mit mir aufstehen. Ja, ich stehe schon, ihr dürft aufstehen. Und ich möchte mit euch beten. Ich möchte beten für Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Ich möchte beten für Menschen, die irgendwo unterwegs ihre Berufung verloren haben, die Gott nicht dienen können oder wollen, dass Gott das Neue in ihnen erweckt. Und denen, wo die Naherwartung, dass Jesus wiederkommen ist, dass Jesus wiederkommt, verloren gegangen ist, für die möchte ich auch beten. Wir halten jetzt alle unsere Augen geschlossen. Und wenn du zu einem dieser drei Kategorien hörst, darfst du jetzt gern das mir anzeigen durch deine Hand. Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich habe auch die Hand gesehen. Auch die Hand habe ich gesehen. Okay, lass uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du auch heute Menschen zu dir ziehst, die dich noch nicht kennen. Und Herr, die, wo dich kennen und ihre Berufung, ihr Dienen unterwegs auf dem Weg dir noch verloren haben. Herr, für die möchte ich bitten, dass sie das ganz neu ergreifen, weil du eine Berufung, weil du etwas in unser Herz hineingelegt hast, dass wir die dienen und von Herzen das tun, weil wir dich lieben. Und Jesus, möchte ich auch bitte für Menschen, die die Naherwartung, dass du wiederkommst, verloren haben, dass du das in ihre groß machst, dass das unsere Haltung ist, dass wir erwarten, dass du wiederkommst oder dass wir vor dir stehen. Herr, gerade in der heutigen Zeit möchte ich dich bitten, dass du das groß machst in der Herzen, dass Menschen sich auf dich verlassen. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du den Menschen nachgehst, dass du meine Geschwister nachgehst, dass du sie stärkst und ihnen Glaube und Hilfe vermittelst. Danke, dass wir dir gehören, dass wir dir dienen dürfen. Danke, dass wir auch als Gemeinde erwarten dürfen, dass Menschen über unseren Glauben sprechen. Nicht über uns, sondern über den Glauben, den wir an dich haben. Dass man sieht, das, was du in uns gewirkt hast, dass das ein Resultat für unsere, für die Umwelt hat, dort, wo wir leben. Ich danke dir für deine Hilfe und Gnade und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir dieses Wort bewahren und dass wir unser Leben nicht mit Dingen ausfüllen, die nichts taugen, sondern dass du die Erfüllung unseres Lebens bist, dass du unserem Leben das Ziel gehst, dass wir eine Ausrichtung zu dir haben, Jesus, und dass die Liebe zu dir ganz neu entfacht wird, die Liebe zu dir ganz neu brennt in unser aller Leben. Und danke, dass wir dich haben, Jesus, ich möchte dir danken für dieses Geschenk, dass ich dich haben darf, dass du in mir wohnst, in mir lebst. Ich danke dir für die Berufung, die du auf mein Leben gelebt hast. Und Herr, ich möchte mich auch entschuldigen, wo vor Luther Schafe die Naherwartung, dass du wiederkommst, in Hintergrund, dass ich mich ganz neu die Haltung habe, dass du jeden Moment wiederguckst hast, sei es in morgen, übermorgen, in 10 Jahren, sei es, dass du mich vorher von dieser Erde abberufst. Hey, ich möchte einfach die Erwartung haben, dass ich mal vor dir stehen werde und dass du mein König bist. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und ich danke dir, dass du uns dieses Wort in unser aller Herzen verschließen tust. Danke für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen.